herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute präsentieren wir euch eine Live-Version des Felgendreher und Friends Podcasts, die wir auf der BVL Supply Chain CX in Berlin aufgenommen haben. Startup-Sprechstunde nennen wir das Ganze, denn es stellen sich junge Startups vor, die ihre Innovation unserem Panel von Logistikexperten vorstellen und dann mit uns gemeinsam in eine Diskussion über diese Innovation einsteigen. Zu Gast auf der Bühne war Katharina Kreuzer, CEO und Mitgründerin von Movin. Movin ist eine Mitfahrplattform für Gegenstände. Katharina und ihr Team wollen den Transport von Gegenständen revolutionieren, indem sie Fahrer mit freiem Platz in ihren Fahrzeugen mit Versendern verbinden, die nach kostengünstigen und nachhaltigen Versandlösungen suchen. Außerdem zu Gast war Julian Wadepool, CEO und Mitgründer von Enable Technologies. Enable bietet Automatisierung von Gabelstaplern auf Basis einer Remote-Driving-Technologie und hofft damit, eine Lösung für die wachsenden Herausforderungen und Trends in der Intralogistik gefunden zu haben. Also zwei super spannende junge Startups, die unterschiedlicher nicht sein können. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussion für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und freue mich riesig darauf, heute die allererste Felgendreher und Friends Live-Podcast-Show mit euch abziehen zu dürfen. Wir stehen hier auf der Bühne der Supply Chain CX in Berlin. Ich habe neben mir meine vier Friends, Knut Alicke von McKinsey, Erik Wirsing von DB Schenker, Christoph Tripp von der TH Nürnberg und Frank Vorrat von Danfoss. Wir machen heute wieder eine Startup-Sprechstunde. Startup-Sprechstunde heißt bei uns, wir laden uns zwei interessante Startup-Gründerinnen und Gründer zu uns auf die Bühne ein. Normalerweise die virtuelle Bühne, heute die tatsächliche Bühne. Und lassen die beiden mal pitchen, hören uns an, was für interessante, spannende Ideen und Innovationen die beiden vorstellen, um dann mit denen gemeinsam in eine Diskussion einzusteigen, die dann auch in beide Richtungen geht. Das heißt, wir mögen interessante Fragen haben, so ein bisschen mal nachhaken, ein bisschen auf den Zahn fühlen sozusagen. Aber es geht auch in die andere Richtung. Wir lassen auch noch genügend Zeit für die Startup-Gründerinnen und Gründer, uns entsprechend ein paar Fragen zu stellen. Denn es handelt sich fast ausschließlich um recht frühphasige, neue, frische Ideen. Und die Gründer und Gründerinnen haben meistens auch noch mal ein paar Fragen an uns, das Panel. Da will ich nicht weiter um den heißen Brei herumreden, auch nicht ganz groß vorstellen. Ich will nicht sehr viel sagen, außer, dass wir uns zwei interessante Startups ausgesucht haben, die sich beworben haben diesmal. Normalerweise gucken wir ja so, wer ist da so draußen im Markt, wen finden wir spannend. In diesem Fall haben wir einen Aufruf gemacht. Es haben sich super viele interessante, spannende Startups beworben. Davon haben wir zwei ausgewählt. Eine bunte Mischung, beide Logistik, aber beide könnten verschiedener nicht sein. So viel will ich dazu sagen, mehr auch nicht. Jetzt möchte ich auf die Bühne bitten, unsere erste Startup-Gründerin, Katharina Kreuzer ist CEO und Mitgründerin von Movin. Hallo Katharina, herzlich willkommen. Hallo.
Schön hier zu sein. Danke für die Einladung, beziehungsweise schön, dass ich ausgewählt worden bin.
Ja, genau. Wir machen das jetzt so. Also, wir stellen uns jetzt hier in Ruhe hin. Wir hören uns das in Ruhe an. Du hast jetzt 5 Minuten, 10 Minuten, wie auch immer. Gib uns den Pitch, stell uns vor, was Movin macht, bevor wir dann mit dir gemeinsam in eine Diskussion einsteigen.
Ja, die Idee ist eigentlich ganz simpel, weswegen ich wahrscheinlich gar keine 10 Minuten brauche, um euch zu erklären, was wir machen. Ich möchte gerne einmal einsteigen auf eure Hinfahrt. Jeder von euch hatte eine lange Anreise aus Süddeutschland. Ich kam aus Hamburg. Und wenn wir da mal gucken, in unsere Autos hatten wir alle eine lange Reise. Und dann möchte ich euch Zuhörer, euch und auch euch im Publikum fragen, wie hört es sich für euch an, wenn ich euch sage, die Fahrt kann kostenlos sein oder ihr könnt euch vielleicht bei dieser Fahrt etwas dazu verdienen? Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr euch denkt, klingt gut, Spritpreise sind teuer, da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Und ja, schauen wir uns doch mal das Problem an. Wir haben ca. 49 Millionen angemeldete Fahrzeuge hier in Deutschland. Und schauen wir mal in diese Fahrzeuge, sehen wir einen Pkw-Besetzungsgrad seit den 90er Jahren von 1,2, 1,3, maximal mal 1,5 Personen. Aber definitiv ist immer klar, die Fahrzeuge sind im Prinzip leer. Da sitzt eine Person drin und die Kapazitäten sind nicht annähernd genutzt. Jetzt könnte man sagen, jeder von uns kennt BlaBlaCar. Vielleicht hier im Raum mal kurz die Hand heben. Wer kennt denn BlaBlaCar? Ja, ihr Zuhörer, imaginär gern auch die Hand heben. Und jetzt könnte man sagen, Problem ist gelöst. Jeder nimmt jemanden mit und alle sind happy. Na, genau so ist es leider nicht. Denn ca. 90% der Studien zeigen, die Leute haben da keine Lust drauf. Fahrer möchten keine fremden Personen mitnehmen. Die Studien zeigen aber auch, dass sie eigentlich zu 100% Lust hätten, nachhaltiger zu reisen und sich ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Und genau hier sind wir der Sweet Spot, denn wir sind eine Mitfahrgelegenheit für Gegenstände ohne Blabla. Denn bei uns fahren stille Passagiere in Form von Gegenständen, Dokumenten, Papiere und so weiter mit. Wie funktioniert das Ganze? Wir sind im Prinzip ein Platz, eine Plattform, die Fahrer mit auf ihren bereits getanen Strecken mit Versendern, mit dem Need, etwas zu transportieren, zusammenbringen. Wie machen wir das? Wir haben einige technische Komponenten, die da dahinter stehen. Wir haben einen Matchmaking-Algorithmus entwickelt. Dahinter steht Machine Learning und eine smarte Volumenerkennung, die nach und nach aufgrund der Datenbanken der Fahrzeuge und der bereits getanen Fahrten dazu lernt, was passt denn tatsächlich in diesen VW Polo und ist das ein Match mit einem riesigen Klavier? Gleichzeitig haben wir eine smarte Routenoptimierung, bedeutet, du bist auf dem Weg von München nach Berlin, da erkennen wir genau, hey, du fährst doch an Freising vorbei und wir wissen auch, du hast noch Platz in deinem Fahrzeug, wie sieht's denn aus? 5 Minuten Umweg und noch 30 Euro mehr, möchtest du diese Fahrt annehmen? Stehen also einige technische Komponente dahinter. Gleichzeitig haben wir verifizierte User, wir haben eine sichere Zahlungsabwicklung und die Gegenstände sind durch unsere Versicherungspartner auch abgesichert. Genau, was steckt da dahinter? Welches Team steckt da dahinter? Mich habt ihr ja jetzt schon kennengelernt, Katharina und meine Mitgründer, wir dürfen uns alle ganz offiziell Feriengründer nennen, sind jetzt schon seit einigen Jahren in der Logistik-Bubble, bei mir zumindest, haben schon einige digitale Produkte aufgebaut, von CTO mit meinem Co-Founder Emre, Massimo in der Finance-Perspektive und René, alles rund um Marketing, so wie bei mir das ganze Thema HR, Investor Relations und in der Rolle der CEO. Ja, gegründet wurden wir im Juni. Wir gehen jetzt in circa 3 Wochen auf den Markt. Geht also gerne auf moven.de und lasst euch auf die Waitlist setzen. Und ja, wir haben unglaublichen Speed drauf, weil wir natürlich erstmal Erfahrung haben, aber auch einfach wissen, wo wir hinwollen. Wir haben nach ungefähr 3 Wochen nach der Gründung schon super Advisory Board zusammenstellen können, unsere erste kleine Investmentrunde schon abschließen können. Dabei sind Daniel Beutler, von ehemaliger CEO von DB France. Wir haben Ole Harms von Moja mit dabei. Pablo Fotzenko von ProSiebenSat.1 ist mit dabei. Dr. Wolfgang Hattenberg und noch einige andere spannende Menschen, die einfach erkannt haben, wir müssen die Ressourcen, die wir bereits haben, auf unseren Straßen und die Kapazitäten dort besser nutzen. Und genau das machen wir mit Moven, denn unsere Vision ist es, die Art und Weise, wie wir uns von A nach B bewegen und wie wir Gegenstände transportieren, komplett zu verändern. Und dabei ist es eben wichtig, dass wir Privatpersonen mit einbeziehen und ihnen die Möglichkeit geben, ihren Footprint zu verringern und sich natürlich auch etwas dazu verdienen können. In dem Sinne würde ich sagen, ich bin offen für eure Fragen. Gehe gerne noch mal tiefer ins Detail, was den Go-to-Market angeht, unsere Strategie dahinter und auch gerne auf die technischen Fragen dann.
Sehr gerne. Wir haben ganz, ganz viele Fragen.
Ich habe schon die Mikros zücken gesehen.
Ja, haben wir überlegt. Ich koordiniere mit den ganzen Fragen. Da stellen sich sehr, sehr viele Fragen. Lass mich aber mal anfangen. Vielleicht auch gerade Richtung Go-to-Market, weil du das Stichwort gerade nanntest. Ihr wollt eine Plattform auf, so eine zweiseitige Plattform, die von dem Angebot und der Nachfrage dann lebt. So ein bisschen Henne-Ei-Problem. Wie kommt ihr dahin, dass es wirklich genug Masse ist, dass das interessant genug ist für Fahrer, aber auch für Leute, die Dinge transportieren wollen?
Ja, also erstmal, was natürlich eine absolut glückliche Situation ist für uns, wir bringen 2 Menschen mit aktiven Problemen zusammen und bieten ihnen eine Lösung. Es entstehen keine Kosten, keine Subscription-Kosten, das ist ein bisschen anders wie bei klassischen Plattformen, aber am Ende des Tages wird der Key to Success auf jeden Fall Partnerschaften sein. Wir sprechen jetzt schon mit einigen Car-Rentals, wir sprechen jetzt schon mit Tankstellen, wir haben schon eine Zusage für die ADAC-Vorteilswelt 2025 bekommen. Wir sprechen mit verschiedenen Anbietern, wo die Fahrer sind und wo die Versender sind, in dem Moment, wo sie ihr Problem haben, und gehen Partnerschaften ein, die dann auch wieder einen Mehrwert für die andere Partei bringen. Gleichzeitig haben wir eine sehr, sehr starke Marketingstrategie. Anfang des Jahres starten wir, also Anfang kommendes Jahres, starten wir unsere Influencer-Kampagne, und allein in unserem Netzwerk haben wir eine Reichweite von ca. 6 Millionen Nutzer und das mit Zero Marketing Spend. Also vor allem aus unserem Netzwerk können wir da viel schöpfen.
Ja, mega, mega spannend. Ja, Friends, was habt ihr die ersten Fragen? Wer will anfangen? Hier steht es in den Startlöchern.
Vielleicht fangen wir direkt an. Also ich habe auch 1000 Fragen. Ja. Ich wünsche euch viel Erfolg, dass es funktioniert. Meine Frage wäre auch so ein bisschen, das ganze Geschäftsmodell ist, glaube ich, nicht neu. Es gab schon mehrere Vorläufer, glaube ich, die sie alle nicht so richtig durchgesetzt haben. Ja. Und ich als Logistiker komme natürlich mit 1000 Fragezeichen Richtung Haftung, Richtung Versicherung, Richtung Annahmeverweigerung, Richtung, der kommt zu spät, es geht irgendwas kaputt zwischendrin. Wie wollt ihr mit diesen ganzen Sachen dann umgehen?
Das waren viele Fragen.
Ja, machen wir eins nach dem anderen. Fangen wir erstmal an mit der Tatsache, dass wir alle das Gefühl haben, das gab es schon mal und das hat nicht funktioniert. Das habt ihr sicher auch. Ihr habt eine Marktrecherche gemacht und auch die Leute, die bei euch da im Advisory Board sitzen und so weiter, die werden die Situation kennen. Ja. Beschreib mal bitte, was es bisher gab und warum du glaubst, dass da irgendwie, dass sie zu kurz gehüpft sind und dass sie es anders machen wollten.
Ja, also es gab ein paar, die es versucht haben, das stimmt, da gebe ich dir recht. Was ich da ganz klar sagen kann, es war zu früh. Das war teilweise vor 10 oder 8 Jahren, da waren wir einfach noch nicht so weit. Erstmal was das Vertrauen gegenüber technologischen Produkten angeht, was auch dieses ganze Thema Carsharing angeht, die Zeit ist jetzt reif. Wir haben ein Wachstum im Carsharing-Segment von kontinuierlichen 10%. Aber was die viel wichtigere Zahl ist, wir haben einen Growth von ca. 58% im Recommerce-Segment, also gebrauchte Gegenstände zu kaufen, wie zum Beispiel auf Kleinanzeigen. Und dieses ganze Thema Circularity wird einfach immer aktiver, vor allem beim Endverbraucher. Und das war damals einfach noch nicht State of the Art, das war einfach noch kein Thema. Und auf der anderen Seite muss man auch wirklich sagen, wir haben uns das im tiefen Detail angeguckt, da war einfach kein Marketing dahinter. Also erstmal, es war kein Kapital dahinter, weil keiner davon Geld geraised hat. Und dann gab es einfach kein Marketing. Also am Ende des Tages gab es irgendwie 3 Posts, die irgendwann mal mit einer unscharfen Kamera gemacht worden sind. Und dann kam dann natürlich auch, wusste natürlich auch niemand davon, dass es diese Lösung gab. Also eine Kombi aus nicht die richtige Zeit und die falsche Marketingstrategie ist unser und der Guest, unserer Advisor.
Vielleicht nächste Frage aus deinem Themenkatalog oder deinem Fragenkatalog.
Genau, gib mir durch.
Also ich meine, erstmal ist ja eine interessante Geschäftsidee, das hast du bestimmt schon ganz, ganz häufig gehört.
Danke.
Und ich habe auch festgestellt, bei vielen Themen, die gibt es dann schon oder gab es schon mal vor 20 Jahren, da war die Zeit einfach noch nicht reif, es ist vielleicht bei euch ähnlich. Ihr geht ja jetzt im Prinzip in den direkten Wettbewerb mit Paketdienstleistern. Das ist ja schon, ich sag mal, ist schon ein toughes Wettbewerbsumfeld, mit dem ihr euch da umgebt. Und von dem Leistungsversprechen, was ich da bekomme, heißt es im Prinzip innerhalb von 24 Stunden Zustellung in ganz Deutschland, wirklich an jeden Ort.
Ja.
Wie stellt ihr da wirklich eine hohe Leistungsperformance sicher? Denn mein Erik, du kennst die Themen der letzten Meile, die Erreichbarkeit von Endkunden. Wie funktioniert das da? Ich erreiche möglicherweise den Adressaten nicht. Wo wird das Paket hinterlegt? Behalte ich das im Auto? Wie funktioniert das und wie löst ihr das?
Also zu deiner ersten Frage, ich würde uns nicht im direkten Wettbewerb mit Cap-Dienstleistern sehen. Das ist ein ganz anderer Need. Wir konkurrieren nicht gegen ein 6-Euro-M-Päckchen. Das ist nicht der Case. Es geht hier vor allem um Bulky Goods. Also Sperrgut, nennen wir mal zum Beispiel ein Sofa, eine Couch, einen Umzug, Haustiere, Pflanzen oder dringende Artikel, also zum Beispiel Ersatzteile, die dringend ans Fließband müssen oder aber auch Dokumente, die normalerweise mit Same-Day-Kurieren genutzt werden. Also kein direkter Cap-Dienstleister oder vielleicht auch die Last-Minute-Geschenke oder vielleicht der vergessene Schlüssel im Hotelzimmer. Also Urgent oder Sperrgut oder Fragile Good würde ich eher so deklarieren. Auf der anderen Seite eröffnen wir damit auch einen komplett neuen Markt, den es so jetzt aktuell noch nicht gibt. Ich würde uns also tendenziell eher in Konkurrenz mit Speditionen oder anderen Mitfahrgelegenheiten sehen. Bedeutet, zum jetzigen Stand, kleines Beispiel, um es sich zu versinnbildlichen, würde ich mir eine Couch für 1000 Euro kaufen müssen, weil in meiner Gegend bei Kleinanzeigen keine andere verfügbar ist. Jetzt sehe ich aber die perfekte Couch für 200 Euro in München, habe aber keine Möglichkeit, sie mir liefern zu lassen. Eine Spedition kostet 300, 400 Euro. Und durch Move eröffnen wir jetzt eben den Markt, das Thema Circularity zu fördern, indem wir erschwingliche Transporte ermöglichen und so quasi Transporte mit in den Markt bringen, die es vorher vielleicht so gar nicht gegeben hätte, weil sie nicht erschwinglich gewesen sind. Zu deiner zweiten Frage, auch hier ist die Antwort wieder Partnerschaften. Wir sind jetzt schon in Gesprächen mit Storage Room-Anbietern. Wir können also über die Plattform Storage Rooms buchen. Bin ich also vielleicht noch im Office, wenn der Fahrer ankommt oder kann es nicht annehmen, gibt es auch hier wieder die smarte Routenoptimierung. Und in dem Umweg, den der Fahrer angegeben hat, den er bereit ist zu fahren, kann dann sozusagen die Lieferung umgepoolt werden und dann kann man sich dann im Storage Room abholen.
Danke.
Genau, auch hier sind wir in der Planung von weiteren Partnern, die Lust haben, Teil des Pick-off- oder Drop-off-Netzwerks zu sein. Es gibt schon einige spannende Ideen und auch hier wieder dort, wo die Leute sind mit ihrem jeweiligen Problem.
Dann lass uns doch mal eine grundlegende Sache irgendwie klären, dass sich das Leute auch besser vorstellen können.
Yes.
Wie so ein Prozess funktioniert. Gerade als du gesagt hast, ich will eine Couch mir liefern lassen, habe ich überlegt, wann habe ich das letzte Mal eine Couch transportiert? An welche Privatperson kann eine Couch professionell abholen, transportieren, ausliefern?
Yeah.
So viele Fragen. Gerade wenn du sagst, Bulky Goods, das ist so ein bisschen der Schwerpunkt. Und ihr redet über Privatpersonen, die solche Dinge transportieren. Wie sieht das aus?
Ja, vielleicht denken wir gar nicht unbedingt an eine Couch, sondern einfach Gegenstände, die keine typische 8x8 Cap-Maße sind. Das kann auch der Kronleuchter sein, das kann aber auch eine Pflanze sein. Das kann einfach etwas sein, was schwierig zu transportieren ist oder zu teuer ist, es mit normalen Cap-Dienstleistern zu transportieren. Vielleicht nehmen wir nochmal die Couch aus unserem Gedankengang raus.
Ja, okay. Okay, nehmen wir den Kronleuchter. Ja. Nochmal ganz konkretes Beispiel. Ich sitze irgendwie in Norddeutschland, habe meinen Kronleuchter und will den nach München.
Ja.
Oder an den Bodensee, keine Ahnung. Ganz im Süden.
Ja.
Beschreib mal, wie das funktioniert.
Genau, also es ist erstmal auf jeden Fall two-sided, bedeutet, um eben auf beiden Seiten genug Traction zu bekommen, hat der Fahrer die Möglichkeit, eine Fahrt online zu stellen oder aber auch feste Routen online zu stellen, was ja vor allem für Pendler super spannend ist. Und auf der anderen Seite aber haben auch die Versender die Möglichkeit, quasi ein Gesuch online zu stellen. Und so können beide gegenseitig aufeinander zukommen und wir haben die Möglichkeit, das Matchmaking zu ermöglichen.
Okay.
Bedeutet, ich als Versender kann jetzt mir zum Beispiel deine Fahrt buchen. Du als Fahrer kannst aber auch schauen, hey, ich fahre doch sowieso nächste Woche in München, was könnte ich denn mitnehmen? Und kannst quasi aktiv auf die Menschen zugehen, die ein Gesuch online haben.
Okay, also das wird dann gebucht. Okay, und dann gibt es jetzt den Fall, also Knut ist jetzt der Fahrer sozusagen, holt meinen Kronleuchter bei mir zu Hause ab.
Ja.
Klingelt bei mir in der Tür, dann steht Knut vor der Tür.
Ja.
Und ich... ja?
Was macht denn der da?
Ja, genau. Dann ist ja ein bisschen auch
der Super. In der Regel habt ihr ja vorher miteinander kommuniziert. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du dann damit rechnest, dass er da ist. Aber im Prinzip.
Also, das überlasst ihr sozusagen den Teilnehmern, dass sie unter sich arrangieren, wann wer kommt.
Genau. Es gibt
im Chat-Stock. Okay.
Es gibt eine Chat-Funktion. Ah. Die können auch miteinander verhandeln auf der Plattform. Und im Endeffekt ist es ja der gleiche Prozess, den man so auch von Speditionen kennt. Du möchtest etwas transportieren, du rufst bei einem Spediteur an, vereinbarst eine Uhrzeit, der Spediteur kommt und dann bist du ja auch nicht überrascht, wenn er vor der Tür steht, weil in der Regel hast du den ja gebucht. Und im Endeffekt ist es genau das Gleiche, nur dass dann halt kein Spediteur ist, sondern der Knut vor der Tür steht. Aber du hast vorher eine Uhrzeit mit ihm vereinbart und was du transportieren möchtest, zu welchem Preis. Der Unterschied ist, sobald er es abholt, hast du ein GPS-Tracking. Und du weißt, wer er ist. Er hat ein Profil, er hat Bewertungen, er hat seinen Ausweis hinterlegt und du hast Transparenz innerhalb des ganzen Prozesses, was jetzt in der Regel nicht der Fall ist.
Ja. Ja. Okay.
So, vielleicht dazu direkt mal eine Frage. Wenn ich jetzt überlege, also ich finde sozusagen für den Hauptlauf macht das alles Sinn, oder Hauptlauf. Also wenn ich jetzt von Hamburg nach München gehe und ich bin auf der Autobahn, super, ne, da kann ich einiges einsparen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass ich sowohl beim Einsammeln als auch beim Abgeben dann eben diese Umwege fahren müsste, und ich spreche jetzt wahrscheinlich nur für mich, das würde ich nicht machen. Aber wahrscheinlich gibt es genug, und ihr habt ja wahrscheinlich auch Marktforschung betrieben, aber das habe ich so das Gefühl, wäre für mich jetzt der Knackpunkt, dass der Vorlauf und Nachlauf relativ schwierig ist, weil ihr dann eine gewisse Größe auch braucht, ne? Das zu Christophs Henne-und-Ei-Problem. Wie habt ihr darüber nachgedacht?
Also die Leute sind in der Regel sich ja dessen bewusst, dass sie jetzt gerade eben einen Umweg dafür machen, um sich Geld dazu zu verdienen. Aber am Ende des Tages, in Zeiten dessen, wo alles teuer wird, ist es trotzdem noch eine leichte Möglichkeit, einen Nebenverdienst zu erzielen. Gleichzeitig kannst du aber angeben, was du bereit bist, für einen Umweg zu machen. Jetzt habe ich vielleicht super viel Zeit mitgenommen und ich denke mir als armer Student, Hauptsache ich habe mir was dazu verdient und ich habe 30 Minuten Umweg angegeben und Hauptsache ich nehme viel mit, dann kannst du das gerne machen. Du bist ein beschäftigter Mann und musst zu Terminen, dann gibst du vielleicht einen Radius von 5 Kilometer an und hast dann aber vielleicht das Risiko, dass du nicht unbedingt viele Gegenstände auf deiner Route findest. Aber auch hier ist es deine Entscheidung. Du kannst zum Beispiel auf Gesuche eingehen, die in deinem Radius sind und wo du bereit bist, diesen Umweg zu machen. Also wir werden dich nicht dazu zwingen, einen Umweg zu machen.
Wir müssen die Stimme an Frank geben. Ja. Ich bin so skeptisch. Ich will wissen, was Frank für Fragen im Kopf hat.
Naja, erstens mal, ich frage mich natürlich, wie lukrativ ist das? Was ist eure Zielgruppe, die ihr ansprechen wollt? Die zweite Sache, wo ich natürlich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, wenn der Knut den Kronleuchter abholt, vielleicht kann er den auch gar nicht so gut behandeln. Und ich sehe wahrscheinlich sehr viel Versicherungsschäden kommen. Wie deckt ihr das ab?
Es gibt einen Mitbewerber in den Staaten. Er wurde für 600 Millionen verkauft und er hat ein ziemlich ähnliches Modell gehabt. Und die Schäden der Versicherung waren im einstelligen Bereich. Mhm. Also es gibt dazu auch schon Erkenntnisse. Auch hier ist es einfach so, wir bilden ja eine Community. Bedeutet, wir beide supporten uns, wir haben beide ein Ziel, die Nachhaltigkeit zu fördern, Geld zu sparen oder Geld dazu zu verdienen. Also alleine der Goodwill dessen, ich weiß, wer du bist, du weißt, wer ich bin, wir passen darauf auf, wir haben Bewertungen und es ist einfach eine Transparenz da. Bedeutet, da ist bislang, was wir quasi an Marktforschung gesehen haben oder auch an den Studien gesehen haben, echt wenig Risiko. Wir sprechen ja auch mit einigen Versicherungspartnern, haben auch einige Angebote vorliegen, beziehungsweise uns jetzt auch schon für einen entschieden. Und die sagen auch, sie kennen da schon einige Statistiken dazu und die Quote ist tatsächlich nicht hoch.
Das heißt, das ist denn, ich kann mir das so vorstellen wie beim Uber. Der Knut wird dann bewertet, ob er den Kronleuchter vernünftig abgeholt hat beim Boris und dann beim Erik dann abgeliefert hat.
Exakt. So,
und wenn er das nicht gut gemacht hat, dann kann man davon ausgehen, dass der Knut keine Kronleuchter mehr transportieren sollte.
Genau, also am Ende des Tages sollte Knut sich ja auch bemühen, gute Bewertungen zu bekommen, um dann quasi auch mehr Buchungen in der Zukunft zu bekommen. Ja, exakt.
Okay. Also ich hätte vielleicht nochmal ein Thema, ich spinne das jetzt mal weiter. Das könnte ja auch ein Instrument werden, das gewisse Gruppen zum Transport von Ware nutzen. Ja, also ich denke jetzt mal an... Also ich denke jetzt mal an Betäubungsmittel und Ähnliches, die man so über so Schwarzkanäle ganz gut transportieren kann. Ich denke auch sofort an Gefahrgüter. Ja, da kommt jetzt irgendjemand und sagt, nimm mir mal drei Pötte voll mit Lack irgendwie mit und da passiert irgendwas.
Ja.
Das ist schon ein Thema, mit dem man sich, glaube ich, beschäftigen muss. Ne? Und, und auch, weil du vorhin sagtest, dieses Thema, der Knut klingelt da jetzt an und nimmt den Kronleuchter mit. Also in der Speditionswelt habe ich einen Lieferschein und... Und sozusagen eine klare Willensbekundung, ob der Knut jetzt der Knut ist oder vielleicht doch nicht der Knut ist, weiß ich möglicherweise eben auch nicht.
Ja.
Also wie stellt ihr diese Themen, die da sicherlich kommen werden in Richtung Unsicherheit und Risiken, wie stellt ihr das sicher?
Sehr gute Frage, sehr wichtige Frage. Das hast du ja alles digital in der App abgewickelt. Also Knut macht ein Bild dessen, dass er den Kronleuchter abgeholt hat. Also der Fahrer wird aufgefordert, bitte mach ein Bild davon, dass du den Gegenstand abgeholt hast. Ähnlich wie man das zum Beispiel bei Uber Eats kennt. Ab dem Zeitpunkt, wo Knut bestätigt, bist du der Fahrer irgendwie, du bist jetzt in der Rolle. Ab dem Zeitpunkt, wo er das dann bestätigt, sehe dann ich auch, okay, Knut hat den Gegenstand abgeholt. Ich kann dann auf das Tracking gehen, so habe ich da schon mal die Sicherheit, die Transparenz. Und natürlich auch irgendwie Nachverfolgung in Form eines Lieferscheins dann digital. Was das ganze Thema rund um Drogen und Co. angeht, wir haben uns wirklich intensiv mit den rechtlichen Vorschriften beschäftigt. Also die AGBs, die wir erstellt haben, war einer der größten Kostenpunkte, die wir bislang haben, aber aus einem ganz, ganz wichtigen Grund. Weil wir einfach gesagt haben, wir möchten dort in keiner Hinsicht irgendwie supportive sein, was dieses Thema angeht. Und da haben wir uns zusammengesetzt mit Logistikrechtlern, Zollrechtlern, mit allen möglichen Anwälten einer sehr renommierten Großkanzlei. Und die haben auch gesagt, sie sehen die Chance wirklich sehr gering, weil würdest du als Drogenhändler jemanden Drogen im Wert von 50.000 Euro mitgeben, wenn der weiß, wie du heißt und wo du wohnst und einen digitalen Footprint hast? Ich weiß nicht, ob das so eine smarte Idee wäre. Zudem haben wir ja da auch die Bewertungen. Gefahrgüterklassen alle ausgegrenzt. Also wir haben ja auch hier eben die Machine Learning dahinter und auch einfach Algorithmen, die verstehen anhand der Bilder, die du hochlädst, dass das hier ein Gefahrgut ist, selbst wenn du versucht hast, den Lack irgendwie als Kommode zu verschleiern. Wir können das erkennen und dann wird deine Anzeige auch gesperrt.
Und genau. Ich habe noch mal eine. Entschuldigung, Erik. Habt ihr das mal getestet? Normalerweise spricht man ja so Minimum Viable Product oder sowas, ja?
Ja.
Im Testmarkt. Habt ihr mal irgendwie Erfahrungswerte? Habt ihr das getestet? Wie ist das gelaufen? Und gibt es da irgendwelche Daten?
Ja, genau. Also wir haben mit unserer Alpha-Version gestartet, haben dort aus technischer Sicht super viel Feedback bekommen. Pavlo Fotznenko von ProSiebenSat.1 hat ja jahrelange Erfahrung, eben vor allem wenn es um End-Consumer-Plattformen geht, hat das aus der technischen Perspektive durchleuchtet, aber eben auch mit einer kleinen Zielgruppe. Wir haben jetzt schon ca. 500 Leute auf der Waitlist, die dann schon erste Tests gemacht haben. Ja, genau.
Gut, letzte Frage an dich, bevor du noch den Spieß umdrehen kannst und Fragen an uns stellen kannst. Nochmal zurück zu diesem konkreten Beispiel, Kronleuchter von Norddeutschland nach München. Wie funktioniert die Preisbildung? Muss ich mir da klar werden mit Knut oder ist der Preis vorgegeben und ihr nimmt davon einen Cut? Also soll diese Preisbildung, würde mich interessieren, was mich das Ganze kostet.
Ja, gerne. Also im Prinzip müssen wir hier auch wieder aufpassen aus rechtlicher Sicht, dass wir nicht in eine Weisungsbefugnis kommen. Also wir dürfen keinen Arbeitgeber darstellen, ähnlich wie zum Beispiel bei Uber. Bedeutet, anhand der Berechnungen der Entfernung und des Volumens des Gegenstandes berechnen wir im Hintergrund einen Preis, den wir dir vorschlagen.
Okay.
Jetzt sagen wir, okay, der Kronleuchter von München nach Hamburg, das sind x Kilometer und der nimmt so und so viel Platz ein und dann steht dort 35 Euro zum Beispiel. Jetzt ist es aber deine Möglichkeit, quasi auf Plus oder auf Minus zu klicken. Wenn du auf 100 gehst, dann werden wir sagen, Das ist ein ganz schön knackiger Preis. Wir denken, dass du damit keine Buchung erzielst. Gehst du auf 10 Euro, dann sagen wir, der Durchschnitt liegt hier bei 35 Euro, du kannst gerne noch ein bisschen hochgehen. Also wir natschen und geben Hinweise dazu, aber am Ende des Tages seid ihr die beiden, die miteinander verhandeln und das muss auch so bleiben, damit wir hier eben keine Weisungsbefugnis haben. Ja. Aber kennt man auch so von anderen Mitfahrplattformen aus der Vergangenheit und hat sich so eigentlich gut bewährt. Ja.
Aber die Idee ist, dass ich mir einfach nur sozusagen die Fahrt, die ich ohnehin mache, finanziere. Genau. Ich sowieso weiß, ich fahre nach München. Also es ist kein Geschäftsmodell, wo ich anfange, Fahrer zu werden für Moovin und da regelmäßig meine Fahrten mache.
Kannst du auch.
Kann ich auch.
Also am Ende des Tages...
Aber ist es so konzipiert, dass, es auch, dass ich damit was verdienen kann? Weil ich muss ja auch meine Spritkosten, Versicherungen und so weiter damit finanzieren.
Genau, ja, ist es auch. Also am Ende des Tages können Unternehmen Privatpersonen helfen, Privatpersonen können Unternehmen helfen oder zwei Unternehmen helfen sich gegenseitig. Bedeutet, die Schreinerei liefert einen Tisch aus und hat noch die Hälfte des Autos und kann natürlich auch ein Fahrer werden und das dann auf Unternehmerseite, wohingegen zum Beispiel Unternehmen super viele Same-Day-Kurierfahrten haben und dann vielleicht etwas von einer Privatperson transportieren lassen können. Aber es gibt natürlich auch super viele kleine Logistikdienstleister, die aktuell noch gar keinen richtigen Markt oder keine Plattform haben. Wenn man mal auf Kleinanzeigen guckt, gibt es ja etliche, die sich irgendwann mal einen Sprinter gekauft haben und das auf Plattformen anbieten, aber eigentlich keine richtige Zielgruppenansprache haben dadurch.
Eine Frage vielleicht von mir noch. Wenn jetzt eine Schreinerei was mitnimmt, müssen die 35 Euro dann versteuern und muss Knut die 35 Euro auch versteuern?
Ja, genau. Also es gibt dann zwei verschiedene Profile auch. Ja.
Wahnsinn. Ich glaube, wir hätten noch Fragen für die nächste Stunde bzw. halbe Stunde. Ja. Aber gerne noch Fragen von dir ans Panel.
Ja, gerne. So, wir sind ja schon relativ viel durchgegangen. Liebe Schenker, du bist vor allem für den Bereich Innovationen zuständig. Habt ihr euch denn schon mit dem Thema Privatpersonen beschäftigt? Wie siehst du das?
Privatkundenbelieferung ist natürlich ein klares Thema. Dass Privatkunden etwas mitnehmen, nein. Das machen wir aus versicherungstechnischen Gründen nicht, abrechnungstechnischen Gründen nicht. Du kannst für die Person oft nicht garantieren und haften. Und Schenker, sag ich mal, wir lieben eher Paletten.
Ja.
Eine Palette, also Paletten ist groß und schwer und globig.
Ja.
Deswegen ist es dieses Parcel-Bereich, Kleinstbereich. Also du hast ein bisschen vom Balki gesprochen. Also bei dem Sofa habe ich vorhin auch echt kurz gestrauchelt.
Ja, ja.
Wie will ich das Sofa denn verladen? Und vor allem das Thema halt Haftung, was ich vorhin ganz am Anfang mal fragte, das ist für uns einfach ein Riesenpunkt. Deswegen, wir nehmen da auch die Fahrer, die wir nehmen, die sind dann alle natürlich zertifiziert, die sind entsprechend abgenommen, die müssen sich genauso hinterlegen. Und das ist wie bei uns ein Geschäftsmodell, hier ist es ja wirklich eine Mitfahrgelegenheit.
Ja.
Deswegen, für uns käme das so, sag ich mal, Stand jetzt nicht in Frage, ja.
Okay. Schenker, schon mal keine Konkurrenz, hörst du?
Ja. Yes!
Ein Konkurrent weniger.
Spaß.
Ja, aber ihr konkurriert eher mit Taxiunternehmen, gell? Also es gibt ja viele Taxiunternehmen, die Dokumente durch die Gegend schaffen. Time Matters ist im Endeffekt auch ein Unternehmen, was sehr kurzfristig schnell irgendwo mitfährt. Man muss auch überlegen, macht ihr jetzt nur PKW oder machst du Kleintransporter, hast du eben auch gesagt. Vielleicht ist er mit dem Zug unterwegs und kann praktisch was unter den Arm nehmen. Geht theoretisch natürlich auch. Und man muss halt ein bisschen aufpassen, gell? Und jetzt gibt es einige, die haben Dienstwagen, da darfst du gar nichts mitnehmen, gell?
Stimmt nicht.
Kommt
auf die Compliance der jeweiligen Firma an. Ich war auf dem BFP-Forum vor 3 Wochen und da ging es eben genau das Thema betriebliche Mobilität quasi voranzutreiben und gegebenenfalls eben vor allem, wenn es um die Berichterstattung aus Nachhaltigkeitsperspektive geht, dort vielleicht sogar nochmal einen guten Hebel für die jeweilige Firma darzustellen. Aber es muss Zukunftsmusik für 2025.
Mega spannend. Und ich hatte nochmal, wann geht's los und wie können wir mitmachen?
In circa 3 Wochen werden wir im App Store verfügbar sein. Jetzt gerade eben ist quasi der Test nur innerhalb der bestimmten Zielgruppe mit dem Code. Setzt euch sehr, sehr gerne auf die Waitlist. Wir sagen Bescheid, sobald es losgeht. Und dann würde ich sagen, tragt eure Routen ein auf Fahrer- oder eben auch auf Versenderseite. Und ihr glaube, ihr könnt supporten, indem ihr einfach eure Fahrt anbietet oder vielleicht auch mal überlegt, welche Gegenstände ihr vielleicht nachhaltiger transportieren könnt.
Also ich besorge mir schon mal den Kronleuchter, damit Knut den dann noch ins Bett abholt.
Ich kann auch eine Fahrt von Hamburg nach München einplanen, obwohl ich in Karlsruhe
bin. So wird es sein. Mit dem Geschäftsauto, damit das alles mal durchexerziert wird. Genau.
Das werde ich nicht machen, aber.
Alles klar. Katharina, vielen, vielen Dank. Viel Erfolg bei der Idee. Finden wir super spannend und ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen.
Vielen Dank euch.
Danke dir, Katharina.
Danke.
Vielen Dank. Ja, mega, mega spannendes Projekt. Bin sehr, sehr gespannt, wie das in der Zukunft weitergeht. Wir hatten viele Fragen, die Kunden und die Teilnehmer wahrscheinlich auch, aber wir drücken natürlich die Daumen, dass das ein riesen, riesen Erfolg wird. So, ich sehe, perfekte Punktlandung. Hälfte der Zeit ist rum. Da müssen wir auch ganz schnell den Julian Wadepool auf unsere Bühne holen. Julian ist CEO und Mitgründer von Enable. Jetzt nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Haben wir ja schon versprochen, dass es eine bunte Welt der Logistik wird. Also kompletter Themenwechsel, kompletter Tapetenwechsel. Begrüßen mit mir, mit Applaus, Julian Wadepool. Hallo Julian.
Hallo.
Leg los.
Ja, danke für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Und herzlich willkommen an alle, die hier vor Ort sind und auch online. Genau, wir haben ein ganz anderes Thema. Erik, du hast gerade gesagt, ihr liebt Paletten. Ich bin auch eher Kategorie Liebe für Paletten. Wir haben tatsächlich vor ungefähr 3,5 Jahren ein Unternehmen gegründet, also wir, 5 Gründer in Karlsruhe, und haben uns die Mission zur Aufgabe gemacht, die Automatisierung von industriellen Fahrzeugen nach vorne zu treiben. Kurz zur Historie, ich habe gerade gesagt, 2021 gegründet, haben dann mit 5 Gründern überlegt, was kann man dann alles automatisieren, was kann man machen, und haben erstmal die Probleme analysiert und haben uns dann auf die Supply Chain erstmal eingeschossen, weil wir gesehen haben, hier gibt es einen riesen Fachkräftemangel, es gibt den demografischen Wandel, der das noch weiter treiben wird in den nächsten Jahren, und der Gap zwischen dem, was die Kunden brauchen an Automatisierung und an Lösungen, und dem, was in dem Markt wirklich verfügbar ist, der ist zu groß. Das sieht man auch in den Zahlen. Wir sind bei einem Marktanteil von deutlich unter 5% in der Automatisierung von Flurförderzeugen. Und das kann es aus unserer Sicht einfach nicht sein. So können wir nicht in die Zukunft weitergehen. Und wir denken, es braucht noch einen anderen Ansatz, um das nach vorne zu treiben. Das heißt, wir haben ganz frisch darüber nachgedacht, wie kann man möglichst schnell, möglichst günstig diese Probleme lösen und diese Paletten sozusagen automatisiert von A nach B bewegen. Und da haben wir eben gemerkt, okay, der erste Schritt ist doch eigentlich erstmal, ich mache eine Digitalisierung von der Steuerung. Das brauche ich sowieso. Ich muss die Safety machen, ich muss die Integration machen in Warehouse-Management-Systeme. Ich muss das Fahrzeug irgendwie digital ansteuern machen. Aber diesen ganzen Overhead mit der komplett Vollautomatisierung, dass alles ohne einen Fahrer 100% immer funktionieren muss, den versuchen wir uns zu sparen, zumindest im ersten Schritt. Das heißt, wir entwickeln gerade eine Automatisierung, die auf einer Remote-Steuerung aufbaut. Das bedeutet, ein Fahrer kann wirklich über das Internet mit dem Gaming-Setup sozusagen, mit einem Monitor, mit einem Lenkrad und einem Joystick, ein 3,5-Tonnen-Fahrzeug steuern, irgendwo am anderen Ende der Welt. Das heißt, ich kann den Fahrer und das Fahrzeug erstmal entkoppeln, kann den Fahrer dadurch besser auslasten, also ich habe keine Wartezeiten mehr, kann Schwankungen viel besser kompensieren zwischen Standorten innerhalb eines Tages, innerhalb von einer Saison beispielsweise. Dazu kommt, dass wir natürlich auch viel besser wieder Zugang zu Fachkräften haben, weil wir sind frei darin, wo wir die Mitarbeiter anstellen. Wir können quasi Driver Center irgendwo aufbauen, wo auch immer eine Internetsteckdose ist, das heißt irgendwo in anderen Ländern, in anderen Regionen, dort, wo Mitarbeiter verfügbar sind. Und dadurch können wir auch Lohnkosten tatsächlich auch einsparen, wenn wir das möchten, was in der Logistik ja häufig gefordert wird, irgendwo die Kosten zu reduzieren. Und der dritte große Part ist natürlich, in meinem Blut geht die Automatisierung mal mit einher. Eine reine Remote-Steuerung zu bauen wäre nicht unser Anspruch. Wir wollen bis 2030 die Vollautomatisierung zu über 99% dieser Fahrzeuge erreichen. Und das Schöne ist, wir können auf dem Weg dahin den Fahrer immer wieder integrieren und können den Mensch, den Faktor Mensch, den wir alle brauchen hier, immer wieder mit reinnehmen, dort aushelfen lassen, was die Maschine noch nicht kann, und von dem Fahrer lernen. Das bedeutet, über Machine Learning Algorithmen diese ganzen Daten mitnehmen und dann der künstlichen Intelligenz übergeben. Was haben wir bisher geschafft? Wir haben, wie gesagt, vor 3,5 Jahren gegründet. Wir haben letztes Jahr eine Investmentrunde eingesammelt in Höhe von über 3 Millionen Euro. Weil das ist einfach auch ein großes Thema, da braucht man leider viel Kapital für. Alleine so ein Stapler kostet schnell mal irgendwelche 5-stelligen Beträge. Wir sind mittlerweile ungefähr 30 Personen, haben den ersten Prototypen 2022 aufgebaut, haben uns dann stückweise weiterentwickelt, die ersten Testprojekte gemacht. Uns ist ganz wichtig, immer auf Kundengeländen zu testen und nicht nur bei uns in der Theorie, weil unser Anspruch ist, möglichst schnell das Kundenproblem zu lösen und nicht jahrelang erstmal eine technologische Entwicklung zu machen und dann festzustellen, das funktioniert nicht. Deswegen sind wir schon seit 2022 direkt in Kundenumgebung drin, werden dabei immer professioneller, haben immer mehr Fahrzeuge. Wir haben jetzt beispielsweise auch ein Projekt, kleiner Disclaimer, mit DB Schenker gemacht, kurzer Zwinker zu Erik, dass wir dort auch Fahrzeuge in den Dauerbetrieb bekommen haben. Das heißt, wir können auch zeigen, wir sind seit Februar jetzt ungefähr 6 Monate wirklich im Dauerbetrieb und können die Daily Operations wirklich abfertigen. Was für Use Cases sind am Anfang möglich? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, alle unterscheiden sich, alle Use Cases. Man kann nicht sagen, ich kann jetzt alles. In unserem Fall versuchen wir uns jetzt erstmal auf Indoor Use Cases zu fokussieren, weil die sind aus technischer Sicht wesentlich einfacher. Und in dem Fall machen wir häufig die LKW-B- und Entladung, Blocklager, Ein- und Auslagerung. Und in den nächsten Monaten wird auch das Hochregallager dazukommen mit sogenannten Schubmaßstaplern. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Wir haben jetzt einen technischen Punkt sehr, sehr viele Sachen erreicht. Wir können mittlerweile ohne Safety Driver fahren. Also wir haben wirklich die Sensorik jetzt auch am Fahrzeug, dass unser Safety-Konzept einheitlich ist, dass man wirklich auch eine CE-Kennzeichnung erreicht, die man in diesem Bereich braucht. Wir haben jetzt auch Standorte miteinander vernetzt. Mit einer Plattform können wir relativ schnell hin und her schalten. Und wir haben auch in den letzten Wochen den ersten laufenden Prototyp der Automatisierung, dass wir wirklich von A nach B fahren können, weil das ist jetzt der Anspruch im nächsten Jahr, nicht nur wirklich 1:1 Beziehung zwischen Fahrer und Fahrzeug zu haben, sondern wirklich hin und her schalten zu können und zu sagen, okay, ich habe jetzt die Palette zum Beispiel aufgenommen, drücke auf den Knopf, die Automatisierung fährt das Fahrzeug zum Zielpunkt und an dem Zielpunkt übernimmt der Mitarbeiter wieder, sodass ich quasi ein Handover hin und her habe und damit schon direkt den Faktor steigern kann, um wirklich auch die Kosten in den Griff zu kriegen und den Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
Ja. Erste Verständnisfrage, die ich schon mal habe, bevor wir gleich hier das Panel öffnen. Nur, dass es klar ist, ihr macht eure eigene Hardware. Das heißt, das sind eigene Fahrzeuge oder sind es Fahrzeuge, die ihr nachrüstet mit dem Equipment, das notwendig ist, um es autonom in Anführungszeichen zu machen?
Ja, da kommt wieder die Philosophie bei uns rein, möglichst den schnellsten Weg zu nehmen, um zum Kunden zu kommen und ein eigenes Flurförderzeug aufzubauen. Die ganze Maschinenbau hinten dran ist uns tatsächlich doch ein bisschen zu viel. Aus unserer Sicht ist es auch gar nicht notwendig, weil es gibt auf dem Markt sehr gute Hersteller, Jungheinrich, Still, Kion, Toyota, you name it, welche Fahrzeuge haben, die größtenteils auch wirklich digital ansteuerbar sind. Das heißt, wir können quasi direkt auf die Schnittstellen von den Fahrzeugen draufgehen und diese quasi retrofitten. Das heißt, wir bauen keine Fahrzeuge, sondern wir kombinieren quasi Elektronikkomponenten und Software so zusammen, dass wir handelsübliche manuelle Fahrzeuge quasi tunen können, nenne ich es jetzt einfach mal, und enablen können, dass sie halt auch wirklich automatisiert fahren können.
Und was gehört da konkret dazu? Also Kameras, Sensoren, gib mal so ein bisschen Überblick, wie so ein Retrofitting, so ein Tuning da aussieht.
Also es ist tatsächlich, das Erste ist, wir brauchen erstmal einen Kabelbaum. Wir müssen an die Schnittstellen der Fahrzeuge ran, das heißt erstmal kommt da relativ viel Meter Kabel rein in so ein Fahrzeug. Dann haben wir eine Telemodul, nennen wir das, also eine Elektronikbox sozusagen, die aufs Fahrzeug draufkommt, in unserem Fall aufs Dach, weil da ist irgendwo immer Platz. Dort ist ein Industrierechner drin, da ist eine Schnittstelle für Netzwerk drin, weil das ist natürlich irgendwo, das Fahrzeug muss kommunizieren, das ist mit das Wichtigste, dass ich es übers Internet steuern kann. Da sind Safety-Komponenten drin und dann, wie du gesagt hast, Kameras, verschiedene Perspektiven, teilweise auch mit Hochfahren an der Gabel und zusätzliche Sensorik, die entweder Safety-Punkte überwacht, Punkte der Gabel beispielsweise überwacht, welche Neigung sie hat, oder auch klassische Laserscanner im HV-Bereich verbreitet, die dann die Umgebung abscannen.
Ja, mega spannend. Frank, willst du einsteigen mit den ersten Fragen? Du guckst fragend.
Ja, also.
Aber auch voll darauf.
Ich denke drüber nach. Also, ich finde das super mega spannend. Erstmal. Vielen Dank. Jetzt stelle ich mir da so ein bisschen vor in der Praxis, wie soll das funktionieren? Das heißt, Knut, der ja, wir haben ja gerade festgestellt,
Knut wieder.
So gut er ist in den Kronleuchtern, wird jetzt derjenige werden, der remote irgendwo sitzt, ja?
Ja.
Und das Flurförderfahrzeug oder Gabelstapler ansteuert.
Ja.
Welche Fähigkeiten muss der Knut denn haben?
Viele. Also es ist tatsächlich, also wir dürfen erstmal nicht vergessen, bei all dem, wie es cool aussieht sozusagen, wie es irgendwie auch Spaß macht. Und ich sehe jetzt hier, das sehen die Podcast-Hörer leider nicht, nebendran ein Gaming-Setup, wo einer jetzt gerade tatsächlich ein virtuelles Rennspiel spielt. Aber in dem Fall, wenn er die Kurve nicht kriegt, dann geht das Fahrzeug in die Bande und kein Problem. Aber in unserem Fall, wir steuern Fahrzeuge mit über 3 Tonnen. Ne? Also deswegen sehr wichtige Frage und ganz komplexe Antwort sozusagen. Also erstmal, er braucht einen Staplerschein, damit er auch weiß, was er tun muss und wie so ein Fahrzeug sich verhält, wo irgendwelche Risiken und Gefahren herkommen. Dann braucht er von uns eine extra Schulung, weil ich teilweise 5 Kameras gleichzeitig im Blick haben muss und wissen muss, was mache ich wo, welchen Joystick muss ich wie bewegen und welche Abstände muss ich einhalten irgendwo. Dann braucht er auch in dem Bereich, in dem er fährt, auch nochmal eine Vor-Ort-Einweisung. Okay, hier ist irgendwie eine Kreuzung, hier kommen immer Personen, das sind irgendwelche Laufwege, diese klassischen Sicherheitsanweisungen, die es auch gibt. Also das kommt immer ein bisschen auf den Anwendungsfall an, aber Basis ist eigentlich immer ein Staplerschein und von uns dann die Schulung, die wir, by the way, natürlich auch remote machen können. Das heißt, die Fahrer, die irgendwo sitzen, können wirklich digital dann geschult werden.
Noch eine kurze Frage. Und die Haftung übernehmt ihr dann auch, wenn da mal was passiert und der Knut kennt sich nicht so gut aus?
Ja.
Okay. Christoph?
Ich würde gerne nochmal euer Geschäftsmodell selber ein bisschen verstehen. Also verstehen, womit verdient ihr Geld? Und wie stellt ihr eure Kapazitäten sicher? Ne? Also die eine Frage ist ja, wie kann man euch in Anspruch nehmen? Ja. Habt ihr Tagespreise, Stundenpreise, All-in? Oder wie muss ich mir das vorstellen als Kunde? Und die andere Seite ist, wie stellt ihr dann aber auch eure Dienstleistung überhaupt sicher? Also sprich die Ressource, Fahrer und Fahrzeug, die muss ja im Prinzip flächendeckend schnell verfügbar sein oder brauche ich einen Monat Vorlauf, bis ich mit euch zusammenarbeiten kann?
Genau. Vielleicht machen wir den letzten Teil der Frage zuerst. Also wir müssen natürlich irgendwo einen Vorlauf haben. Und by the way, Fahrzeug ist natürlich nicht gleich Fahrzeug. Also ich habe irgendwo mal eine Hubhöhe, die anders ist. Ich habe einen anderen Fahrzeugtypen, den ich dann brauche. Irgendwelche Sonderanbaugeräte, das versuchen wir irgendwie zu vermeiden. Aber es wird auch kommen. Also auch da braucht man ein bisschen Vorlauf, bis diese Fahrzeuge dann besorgt werden. Das heißt, ja, wir brauchen einen gewissen Vorlauf und dann eine Kapazität, die wir quasi mit dem Kunden vereinbaren. So und so viel Betriebsstunden oder so und so viele Fahrzeuge können wir zur Verfügung stellen. Dann macht man mit einem Kunden eine Art, ich sage jetzt mal Rahmenvertrag sozusagen, wo das alles geklärt ist. Das heißt, es ist am Ende ist es vom Geschäft her ein, wir nennen das Material Handling as a Service. Das bedeutet, der Kunde bucht bei uns einen Transportauftrag in einem gewissen Budgetrahmen sozusagen, wo wir die Kapazitäten vorhalten und der Kunde zahlt am Ende tatsächlich pro Pick. Das heißt, wenn du jetzt einen LKW hast und der LKW, nehmen wir mal an, ich werde natürlich jetzt keine Preise hier nennen, aber der LKW dauert jetzt eine Stunde zum Entladen, dann würde ich in dem Fall sagen, okay, das gucke ich mir jetzt ein paar Mal an, im Schnitt ist es ungefähr eine Stunde und dann berechne ich daraus einen Pickpreis. Das heißt, du zahlst pro Palette und wenn du nur einen halben LKW hast, zahlst du noch nur die Hälfte des Preises.
Das heißt, der Use Case ist dann eher der zu sagen, das Weihnachtsgeschäft steht an in 3 Monaten und dann kann ich mit euch sprechen und sozusagen Kapazitäten aufbauen. Der Use Case ist nicht, heute weiß ich, Mitarbeiter sind krank, ich brauche 3 Staplerfahrer für morgen. Das ist nicht der Use Case.
Kommt drauf an, was du mit uns vorher gemacht hast. Du weißt ja, ich habe im nächsten Jahr wieder das Problem, es werden 3 Mitarbeiter krank werden. Das ist ja ein laufendes Problem. Aber klar, wenn du jetzt von heute auf morgen ein Ad-Hoc-Problem hast, sind wir nicht die Richtigen. Wenn du dir aber überlegst, ich habe einen Fachkräftemangel, ich komme nicht wieder an Mitarbeiter, ich habe grundsätzlich ein Problem, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Ich möchte vielleicht auch meine Kosten reduzieren und meine Flexibilität und die Verfügbarkeit sozusagen auch von meinem System, die Stabilität irgendwo gewährleisten, dann gehst du mit uns in die Zusammenarbeit, dann ist das die Preise oder die Zahlung, die an uns tätigst, die werden schwanken, je nachdem, was für Auslastungen du auch hast. Was by the way für uns auch völlig fair ist, weil wir gehen dann mit den Fahrern auf andere Firmen und auf andere Standorte. Also es ist jetzt nicht so, dass quasi ein Fahrer einem Fahrzeug zugeordnet ist. Und wir haben den Anspruch, dass wir Kosten haben, dass wir auch Standardprozesse von euch nicht nur Peaks abfangen können, dass wir wirklich auch einen größeren Bestandteil der Logistik übernehmen können, weil das ist am Ende ja die Vision. Ich will ja nicht nur einer sein, der irgendwo mal Spitzen abfängt. Das ist ein super Nebenprodukt sozusagen. Das ist eine Sache, die funktioniert bei uns sehr gut. Aber das wird sich dann am Ende für die Zusammenarbeit nicht lohnen, weil am Ende kommt natürlich schon Komplexität dazu. Ne? Du musst ein Fahrzeug umrüsten, wir müssen es irgendwo zu euch bringen, wir müssen irgendwie IT integrieren und auf der Kundenseite kommt natürlich auch wieder der Aufwand rein. Ich habe hier irgendwelche IT-Integrationen beispielsweise, ich muss das mit Safety und so weiter abstimmen. Das macht man dann, wenn man sagt, okay, ich habe irgendwo einen gewissen Grundbedarf da.
Okay, danke.
Knut?
Also erstmal vielen Dank. Ich finde alles, was so Richtung sinnvolle Automatisierung geht, immer sehr spannend. Und was ich jetzt verstanden habe, ist, ihr fangt sozusagen an mit so einer Labor-Arbitrage. Ne? Also ihr habt sozusagen günstigere Kollegen in Osteuropa und dann fangt ihr an, sozusagen mehr und mehr zu automatisieren, bis es dann irgendwann voll autonom läuft. Ne? Ich habe eigentlich 2 Fragen. Wenn ich jetzt mir überlege, ein typisches Lager, dann hast du irgendwo teilweise Lager, wo du ein Staplerleitsystem hast. Und das könnt ihr wahrscheinlich dann sehr gut nutzen. Das sagt dann einfach, hey, du Staplerfahrer, Staplerfahrer Boris, fahr da jetzt mal hin und bring's mal dahin. Kann man abgreifen, kann man dann umsetzen. Was passiert, wenn sowas nicht da ist? Und dann meine Erfahrung, wenn man so Pick-by-Voice-System oder sowas einführt, ist meistens, dass die Hallenausleuchtung unheimlich schlecht ist. Also geht ihr dann auch so weit, dass ihr dann auch da nachrüstet oder wie stellt ihr das sicher?
Ja, danke erstmal für die Fragen. Also die Integration in so IT-Systeme ist natürlich eine Riesenaufgabe. nennen wir das Kind beim Namen. Das ist nicht einfach, ich komme morgen vorbei, stecke hier irgendwo ein USB-Teil rein und das funktioniert. Also wir müssen uns schon darüber unterhalten, wie funktionieren die Prozesse beim Kunden und wie kann diese Schnittstelle dastehen. Das Schöne ist, wir haben ja den Mensch hinten dran, das heißt, wir haben eine gewisse Flexibilität. Wenn es beispielsweise jetzt kein Stapler-Leitsystem gibt und auf der Palette aber irgendwo draufsteht, zu dem Lagerplatz muss ich hin, dann kann ich das auch mit meiner Kamera abfilmen. Der Fahrer versteht das und kann das letztendlich auch ins System dann auch mit eingeben. Wir können verschiedene Schnittstellen bauen. Wir können entweder auf die Terminals, die in den Staplern beispielsweise heute schon drin sind, uns da andocken. Wir können uns ins WMS andocken. Wir können teilweise auch einfach einen Knopf dran machen, wo dann heißt, ich drücke hier drauf, der LKW muss jetzt entladen werden. Das ist eine relativ einfache Information. Da reicht einfach ein ganz simpler Buzzer sozusagen. Also da gibt es verschiedene Wege, das zu erreichen. Der eine ist komplizierter als der andere, der eine ist auch ein bisschen nachhaltiger als der andere. Aber das muss man schrittweise eben in enger Abstimmung mit der IT machen beim Kunden. Und das Thema Netzwerk vor Ort ist natürlich für uns sehr, sehr wichtig, weil es quasi ein Bestandteil unseres Produktes ist. Ihr müsst euch ja vorstellen, wir übertragen ja quasi wie in einem Teams-Call sozusagen Video und in dem Fall Ton auch tatsächlich, Tondaten über das Internet. Und wenn ich dann irgendwo eine schlechte Abdeckung habe, dann kann ich nicht weiterfahren. Das ist natürlich in dem Fall extrem oder es entsteht sogar eine Gefahr, wenn wir da weiterfahren würden. Das heißt, unser System braucht immer eine sehr, sehr gute Netzwerkabdeckung und manchmal ist die gegeben beim Kunden. Das ist super und manchmal lassen uns die Kunden auch in ihre Netzwerke rein. Stichwort IT-Security, das ist auch gut. Manchmal sind die Netzwerke aber natürlich auf ganz andere Use Cases auch ausgerichtet, beispielsweise auf Handscanner, wo dann nur ein paar Kilobyte an Daten hin und her getragen werden und ob die jetzt oder 3 Sekunden später ankommen, who cares? Aber bei uns ist es halt ein Thema. Das heißt, wir haben auch im Angebot, dass wir auch Netzwerke mit aufbauen beim Kunden tatsächlich oder in Zusammenarbeit mit dem Kunden, dass die ihre Netzwerke dann umstellen, umparametrieren oder auch aufrüsten.
Ja, ich will dann die allergrößte Frage, die sie mir gerade stellt, ist, sind wir schon so weit? Also du hast gerade beschrieben, wie komplex das Ganze ist.
Ja. Ne?
Die Nachrüstung dieser Fahrzeuge mit Kameras, mit Sensoren, die Fahrer, die trainiert werden müssen, die das Ganze bedienen, dann eine IT-Integration und. Wie weit sind wir davon entfernt, sowas anbieten zu können, dass es Kosten spart und dass es auch für euch sinnvoll ist? Also wann haben wir den Punkt erreicht, wo sowas tatsächlich im Einsatz ist und sich auch rechnet?
Den haben wir schon erreicht.
Haben wir schon erreicht?
Ja.
Erklär.
Also wir haben ja jetzt seit Februar, wie ich sage, Fahrzeuge hier im Dauerbetrieb. Mhm. Und für den Kunden rechnet sich das. Das ist für den Kunden auf jeden Fall schon mal ein positiver Business Case. Mhm. Jetzt natürlich die Frage, wie rechnet sich das für uns als Unternehmen? Wenn ich ein großes Unternehmen jetzt aufbaue und hier mittlerweile sind wir ja 30 Mitarbeiter auf diese 2 Fahrzeuge umschreibe, da können wir alle irgendwie gut genug rechnen, dass das nicht funktioniert. Das heißt für uns natürlich, unsere Firma ist gerade nicht positiv. Aber wenn du jetzt diese Faktoren nimmst, du nimmst die Safety, die Komponenten, die wir jetzt haben, und du nimmst diesen Labor-Arbitrage-Faktor, den Knut gerade genannt hat, wenn du das kombinierst, dann kannst du positive Gross-Margin bekommen in dem System. Das heißt, jedes Fahrzeug, was wir jetzt reinbringen, lohnt sich auf die gefahrene Stunde. Natürlich hast du einmal Aufwände. Irgendwo bei der Integration, bei der Umrüstung der Fahrzeuge mit Sensorik und so weiter. Das musst du natürlich irgendwo über die Jahre sehen, wie sich das dann wieder rechnet. Aber tatsächlich haben wir jetzt einen Punkt erreicht, wo wir relativ bald auf diese positiven Margen kommen.
Wow, spannend. Erik?
Also erstmal ein mega geniales Thema. So ein bisschen so die PlayStation-Generation von damals, die brauchen wir jetzt alle wieder. Jetzt sitzen die in den Bildschirm und haben früher gelernte Videospiele. Jetzt fahren sie praktisch Homeoffice für den Staplerfahrer.
Ja.
Meine Frage ist ein bisschen Richtung Skalierungsfähigkeit. Weil es ist natürlich momentan sehr, sehr hardware-intensiv, das Thema Umrüstung. Mhm. Dann habt ihr den Fahrer, der bei euch sitzt. Das ist ja Staplerfahrer Boris, ist sozusagen angestellt bei Enable. So, die Frage ist natürlich jetzt, bildet ihr oder ist euer Ziel auch praktisch die Logistiker selbst zu befähigen, dass sie das selbst machen können? Das heißt, ich würde gerne bei Schenker mir selbst die Piloten sozusagen dafür selbst erstellen oder selbst trainieren. Ist ja auch eine schöne Weiterbildungsmöglichkeit für den Staplerfahrer. Ja. Du kannst dich dann weiterqualifizieren für Remote-Steuerung, um das entsprechend auch zu übernehmen. Und du hast ganz am Anfang auch zum Thema Skalierung gesagt, egal ob der am Ende der Welt sitzt, da habe ich so ein bisschen Latenzthemen.
Richtig, ja.
Wegen der Internetgeschwindigkeit.
Ich glaube,
das funktioniert nicht.
Ja.
Also eher so die Frage, wie weit darf denn der wirklich vom physischen Ort weg sein, dieser Steuerer?
Also das hängt natürlich jetzt davon ab, was für eine Internetverbindung man aufbaut. Aber natürlich, je weiter ich die beiden Punkte Fahrzeug und Fahrer auseinanderbringe, desto höher werden irgendwo die Pingzeiten, die Latenzen dann. Also wenn wir jetzt beispielsweise in die nach Südostasien beispielsweise gehen, haben wir deutlich höhere Pingzeiten, wo wir dann auch sagen, okay, das wird jetzt mit Standtechnik heute, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, das wieder zu kompensieren in der Zukunft, wird schwierig. Deswegen bleiben wir jetzt im ersten Schritt erstmal innerhalb von Europa. Weil wir da tatsächlich Also wir haben Stand heute wirklich Fahrzeuge mit 1500 Kilometern Entfernung verbunden. Das ist durchaus möglich. Wenn man jetzt irgendwie auf 10 oder 15.000 Kilometern geht, wird es ein Thema. Aber das tackeln wir dann. Da gibt es ein paar andere technische Möglichkeiten sozusagen, irgendwo anders Latenz wieder reinzuholen. Weil ihr dürft nicht vergessen, die Gesamtlatenzzeit in der Steuerung, das ist eine ganze Kette. Das ist die Kamera, in dem Moment die aufnimmt und am Ende der Monitor, der es abbildet und ganz viele Sachen dazwischen. Und das Netzwerk ist nur ein Teil davon. Und ich kann in anderen Punkten auch nochmal ein bisschen Performance rausholen, indem ich andere Algorithmen nehme, indem ich andere Kameras nehme beispielsweise. Also insofern ist das tatsächlich, gibt es jetzt Grenzen, aber in Zukunft können wir die auf jeden Fall noch ein bisschen weiter ausdehnen. Und zu dem ersten Teil der Frage bezüglich Qualifizierung auch von Mitarbeitern. Also erstmal, wir haben eine digitale Schulung, das heißt, es ist deutlich skalierbarer, als wenn ich die vor Ort bringen muss. Diese Schulung dauert irgendwo so 2-3 Wochen vielleicht, bis der wirklich auf einem guten Niveau ist, denn ein Staplerfahrer. Und wir haben auch das Geschäftsmodell, auch nochmal zum Stichwort Labor Arbitrage. Das ist die Frage, was man am Ende machen möchte. Es gibt Kunden, die sagen, okay, ich möchte das gerne intern selber machen.
Genau.
Ich möchte wieder Mitarbeiter integrieren beispielsweise. Da gibt's auch einen Anteil an Leuten, die vielleicht gerade körperlich nicht in der Lage sind, einen Stapler zu steuern und wieder reintegriert werden können in den Betrieb. Und ich schaffe hier einen super Arbeitsplatz. Also diese Argumente gibt's und diese Sichtweisen. Und das ist völlig fair. Die können ihre Fahrer integrieren. Dann ist es nur noch ein Plattform as a Service, was wir anbieten.
Auch Menschen mit Behinderung vielleicht.
Gell? Genau. Ja. Also wir haben auch schon Rollstuhlfahrer unser System tatsächlich steuern lassen. Das funktioniert. Da muss man halt die Steuerung ein bisschen umbauen. Aber da sind wir schon gewillt, auch wenn das dann nicht völlig skalierbar ist, das einzeln mal so umzuparametrieren. Also das ist durchaus machbar, dass auch der Kunde seine eigenen Fahrer mitbringt. Und am Ende immer die Frage, was will ich erreichen? Will ich irgendwo meine eigene Flexibilität und Verfügbarkeit in meinen Werken stabilisieren? Oder möchte ich auch wirklich das Maximale an Kosten rausholen? Und dann kann man sich immer noch überlegen, ob man mit uns den Komplettservice geht.
Mhm. Christoph?
Also mich würde nochmal interessieren, du hast vorhin gesagt, ihr nutzt die Hardware quasi bestehender Hersteller, also insbesondere Staplerhersteller. Die Idee ist ja genial, was er euch da überlegt hat. Was mich jetzt, bin ich kein Stapler-Experte, aber was mich jetzt wundern würde, ist, dass die Jungheinrichs und Kions und wie sie alle heißen dieser Welt noch nicht auf diese Idee gekommen sind, das eigentlich so zu machen. Und es führt mich dann eigentlich ganz konkret zu der Frage, ist es nicht der typische Fall eines relativ schnellen Exits deines Unternehmens, weil dann irgendwann ein Hersteller sagt, coole Idee, die verleibe ich mir ein?
Er lacht doch.
Ja. Also unser Unternehmen ist tatsächlich darauf ausgerichtet, irgendwann Exit zu machen. Wir haben ja Venture Capital Investoren drin. Die Frage ist immer, was ist der richtige Zeitpunkt und was ist auch die richtige Höhe des Exits? In dem Fall ist das natürlich ein möglicher Exit-Kanal, tatsächlich an die OEMs zu verkaufen. Die haben sich teilweise auch schon die Gedanken gemacht. Also wir sprechen ja auch sehr intensiv mit denen, stellen aber auch fest, die haben eine andere Denkweise als wir. Die sehen Automatisierung als etwas, was sie bauen. Der Kunde muss seinen Prozess halt anpassen und dann integriere ich diese Automatisierung. Das ist deren Sichtweise auf das Thema. Die haben aktuell ja, ich sage jetzt mal ganz hart, die haben ja aktuell gar kein Riesenproblem. Der Flurförderzeugemarkt ist eigentlich gerade sehr, sehr gut laufend. Sie haben aus meiner Sicht eine sehr bequeme Situation. Das heißt, sie fahren mit ihrer Strategie der Vollautomatisierung weiter, sehen auch für sich, ich bin natürlich nicht hinter den Kulissen dabei, dass es auch funktionieren wird und dass sie das so integriert bekommen. Ich bin der Meinung, das ist nicht der richtige Weg, das zu tun. Und es gibt irgendwo ganz, ganz viele Use Cases, die man so nicht abdecken kann. Ich sage nicht, dass das gar nicht geht. Aber ich glaube, es braucht verschiedene Lösungen auf dem Markt. Und die Einsicht, dass es noch eine andere Lösung braucht, statt der Vollautomatisierung, die ist tatsächlich bei den Herstellern so noch nicht da. Ich glaube, die wird kommen, wenn sich diese Lösung im Markt auch wirklich durchsetzen wird. Und dann können sich die Kollegen von Jünger nicht gerne bei uns melden.
Sehr gut. Julian, hast du noch Fragen ans Panel?
Ja, sehr, sehr gerne. Ich meine, wann hat man schon mal die Gelegenheit, hier so viele Fragen loszuwerden
an euch? Jetzt die Chance.
Mich würde interessieren, wie ihr den Markt tatsächlich seht, wie er sich in den nächsten Jahren auch entwickelt. Ich habe jetzt auch mit vielen Kunden gesprochen, die irgendwo Probleme haben, weil sie gerade zu wenig Aufträge bekommen, weil einzelne Standorte nicht ausgelastet sind oder potenzielle Kunden, mit denen ich spreche, die sagen, jetzt gerade ein schweres Timing, weil es ist gerade gar kein Kappa-Problem bei Fahrern da. Wie seht ihr gerade die Entwicklung im Markt und damit auch verbunden, welche Chancen und Risiken seht ihr auch für uns?
Frank und dann
ja,
Ja, ich sehe, dass das Modell ziemlich spannend. Vor allen Dingen denke ich da so ein bisschen über den Bereich Shared Resources drüber nach. Du kannst ja dann über deinen Ansatz praktisch den Boris teilen mit verschiedenen Kunden. Ja. Glaube ich, dann genau. Also nachgedacht. Und wenn man über das Thema so ein bisschen nachdenkt, dann auch Fachkräftemangel, glaube ich, da hast du einen guten Ansatz, meiner Meinung nach.
Wie denkst du, wie sich der Markt gerade so entwickelt im Sinne der Nachfrage? Also jetzt allgemein im Logistikmarkt, wie sich der Markt in den nächsten Jahren entwickeln wird?
Naja, der ist natürlich so ein bisschen an der Wirtschaft oder an die Wirtschaft verkoppelt. Und wir wissen ja selbst auch, was im Moment los ist. Ich glaube, wir werden da so in den nächsten Jahren geringen Wachstum haben, sagen wir es mal vorsichtig, aus meiner Sichtweise.
Knut, noch was anzufügen? Sicherlich, ne?
Also ich glaube sozusagen, also euer Use Case ist ja sozusagen, dass ihr Kosten spart. Und das hängt zunächst mal gar nicht nur unbedingt mit dem Fachkräftemangel zusammen, sondern ihr habt einen Use Case, auch wenn es den Fachkräftemangel gar nicht geben würde. Das ist schon mal der erste Punkt. Ja. Dann habt ihr sozusagen auch noch den Use Case, wenn es jetzt wieder anfängt zu wachsen, und es wird wieder anfangen zu wachsen. Frank sagt ja schon, dass es dann eine Korrelation von GDP und Logistik gibt, aber die Automatisierung wächst trotzdem viel stärker. Ja. Ne? Weil einfach der Fachkräftemangel da ist, habt ihr sozusagen da den zweiten Use Case. Und dann habt ihr sozusagen den dritten Use Case, wo das alles dann nochmal potenziert wird, indem dann das vollautomatisch abläuft. Ne? Also wenn jetzt die Fahrzeuge nicht teurer ist als Fahrer, ja, und so weiter, ja, und so weiter. Also von daher würde ich dem positiv gegenüberstehen. Mhm. Aber natürlich ist es im Augenblick so, dass jeder sagt, weiß auch nicht, Invest erstmal ein bisschen rausschieben. Meine Hypothese ist, dass es im nächsten Jahr wieder losgeht und dann werden sie bei euch alle anklopfen.
Vielleicht ist es auch falsch rübergekommen. Also die Gespräche, die ich mit Kunden habe, sind wirklich sehr gut und die Interessen sind auf jeden Fall groß da. Mir geht es eher um die Gesamtperspektive am Markt und nicht speziell nur auf unsere Lösung, weil ich bin voll bei dir. Durch die Automatisierung, die Kostenersparnisse und den Fachkräftemangel werden wir immer diese offenen Türen einrennen. Das tun wir ja auch total. Mhm.
Erik? Vielleicht noch eine kleine Ergänzung auch von uns. Also wenn wir neue Hallen bauen, überlegen wir natürlich auch, was kannst du automatisieren, wie kannst du autonomisieren. Ja. HVs, AMRs gibt es natürlich viel, die haben natürlich auch ihre Grenzen. Wir glauben aber schon, dass die Richtung der Gesamtmarkt in so eine Richtung geht, weil wir genau das Thema Fachkräftemangel haben, weil wir kaum noch Staplerfahrer finden. Und heute, wenn ein Staplerfahrer fehlt, steht Operations still. Wir haben ja auch nicht da fünf auf Halde sitzen, die sofort einspringen können, wenn irgendwas ist. Also da praktisch sich gegenseitig von Standorten zu helfen oder entsprechend einem Service einzukaufen, ist ein Riesenthema, auch in der bis es komplett autonom irgendwann mal funktioniert. Da haben wir noch einige Jahre und es wird immer Grenzfälle geben. Und selbst, ich glaube, wenn es autonom ist, wird es Fälle geben, wo ein Operator sich draufschalten muss, weil er irgendwie gucken muss, dass irgendwie was wieder geklärt werden muss. Deswegen Tendenz ist Richtung Automatisierung und das nicht, weil wir Staplerfahrer loswerden wollen, nee, weil wir keine mehr finden. Ja. Deswegen ist das schon ein großer, großer Trend. Ja. Und auch natürlich noch die Taktik, wenn alles mal richtig autonom ist, kann ich irgendwann noch das Licht ausschalten. Das ist natürlich für euch dann wieder blöd, weil dann würdet ihr mit der Kamera nichts mehr sehen. Aber für uns ist es natürlich ein Riesenthema.
Wir haben auch Licht am Stapler.
Heizung ausschalten, Licht ausschalten, wenn natürlich nur noch Maschinen da irgendwo das Ganze bewegen. Ja? Aber die Tendenz ist schon, was Knut ja auch sagte, so viel Automatisierung wie möglich. Aber um das auch ganz klar zu sagen, nie um die Menschen loszuwerden, sondern wir finden nicht mehr genug Menschen.
Ja. Sehr gut. Tolles Schlusswort. Julian, vielen, vielen Dank. Super tolle Innovation. Wir werden das sehr, sehr, sehr eng beobachten. Ich glaube, ihr habt noch eine große Zukunft vor euch. Wir haben ja vor allem noch ein zweites deutsches Unternehmen, Fernride, die auch ferngesteuerte Trucks machen. Mit den Jungs mal gesprochen, ob es da Synergien gibt.
Ja, natürlich.
Oder sind sie Wettbewerber?
Nein, also Fernride ist für uns kein Wettbewerber. Wir sind da auch im engen Austausch, sowohl also auch im Gründungsteam als auch andere Personen sprechen wir hier und da mal miteinander. Also da entstehen eher Synergieeffekte. Und was ich noch darauf hinweisen will, es gibt in Berlin noch das Startup VAY, VAY, die jetzt auch in Las Vegas sind und das tatsächlich auf dem Pkw-Markt machen. Das geht so ein bisschen natürlich jetzt hier an der Logistik-Bubble vorbei, aber vom Technischen her, irgendwo Fahrzeuge remote steuern, diesen Gap ausnutzen zwischen Automatisierung und den Use Cases im Alltag, da steckt viel Parallelität drin.
Wahnsinn spannend, was in Deutschland alles entsteht. Nochmal, Julian, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Katharina, vielen, vielen Dank und vielen Dank an die Zuhörer hier und an die Zuhörenden zu Hause. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Ciao, ciao, vielen Dank.
Ciao. Ciao.
So, das war die Felgengren Friends Startup Sprechstunde von der BVL Supply Chain CX in Berlin. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.